Amokdrohungen und Schulshootings hier. Das gab's schon immer, ist aber auch immer wieder neu. Und es gibt hier ein neues Buch dazu, und zwar vom Phänomen zur praktischen Prävision. Ich habe hier im Apparat einen, der es geschrieben hat, und zwar zusammen mit Sarah Neuhäuser. Am Apparat ist Armin Himmelrath. Servus.
Schönen guten Tag.
Ich habe es da versucht, ein bisschen anzusagen. Gab es eigentlich im Prinzip schon immer, dass irgendwelche Menschen Drohungen von sich geben und sie dann warm machen? Aber das ist auch immer wieder neu. Und neu ist es, dass es eben vor allen Dingen, glaube ich, an den Schulen stattfindet. Und ja, dass es eben hier auch entsprechende Aufmerksamkeit in den neuen Medien hervorruft. Warum haben Sie eigentlich dieses Buch geschrieben?
Ich beschäftige mich als Bildungsjournalist natürlich mit allem rund um den Themenbereich Bildung, Schulen, Hochschulen. Und wenn man sich da die Szene ein bisschen anguckt, dann fällt schon auf, dass das Thema Gewalt, schwere Gewalt an Schulen in den letzten Jahren zugenommen hat. Ich würde sagen, so in den letzten 15 Jahren etwa, wobei es tatsächlich kein ganz neues Phänomen ist. Wir haben Berichte von ersten Amokläufen an Schulen. Schon aus dem frühen 20. Jahrhundert, sogar im 19. Jahrhundert gibt es einen Fall, der dokumentiert ist in Deutschland. Aber das sind bis dahin Einzelfälle, und dann haben wir eben so in den 80er Jahren beginnend tatsächlich Gewalttaten stärker. Und wenn man jetzt auf die letzten 15 Jahre schaut, dann sieht man eben, dass in Deutschland es, je nachdem, wie man das wertet, etwa 10 Fälle von durchgeführten sogenannten Amokläufen gibt. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Drohungen. Das geht eher in den Bereich der Tausende hinein. Und man kann so im Schnitt sagen, dass etwa an jedem Schultag in Deutschland 1 bis 2 Drohungen mit Amokläufen ausgestoßen werden. Also dieses Phänomen, dass da offenbar die Schulgemeinde relativ leicht terrorisiert werden kann, indem man eben eine Drohung ausspricht oder sie dann im Endeffekt möglicherweise sogar auch umsetzt. Das Phänomen häuft sich in den letzten Jahren. Und entscheidend ist dann natürlich auch, wenn man drauf guckt, Deutschland ist nach den USA sozusagen das Land mit den zweithäufigsten Fallzahlen. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir uns mal drum kümmern und so ein bisschen schauen, wer macht das eigentlich und vor allem, wie kann man sich eben auch davor schützen.
Wir haben gerade eben von den Schulen geredet. Wir haben ja immer noch irgendwo das dreigliedrige Schulsystem. Von welchen Schulen reden wir? Ist es gleichmäßig verteilt?
Also, wenn man sich anschaut, was bei solchen Drohungen oder eben dann auch Taten passiert, da ist ja häufig mit Waffeneinsatz. Von daher ist klar, dass häufig die Grundschulen da gar nicht in Frage kommen, rein altersmäßig. Aber bei den weiterführenden Schulen knubbelt es sich dann schon. Es sind eher die mittleren Schulen, also häufig Realschulen, wobei das nicht ausschließt, dass eben auch mal eine Hauptschule oder ein Gymnasium betroffen ist. Und es sind auch eher die mittleren und kleineren Städte, in denen das stattfindet, wenn man die durchgeführten Taten sich anschaut. Was die Drohungen angeht, und das ist ja eigentlich das größere Phänomen, rein zahlenmäßig schon, dann stellt man fest, dass das natürlich über alle Schulformen weggeht. Und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Gründe für, warum jemand droht, weil er möglicherweise tatsächlich eine Tat plant, einen Anschlag auf seine Schule. Es kann aber auch sein, dass vielleicht ein Schüler einfach nur denkt, ach, das ist ein schlechter Scherz. Oder es kann sein, dass er sagt, ich will, dass die Mathearbeit am Mittwoch ausfällt und drohe deshalb und hoffe, dass dann die Schule geschlossen bleibt. Also es gibt natürlich ein ganzes ganze Vielzahl von Gründen, warum eine solche Drohung möglicherweise ausgesprochen wird. Und ja, da muss man dann einfach sehr genau schauen.
Woran liegt das? Ich meine, ich habe immer gedacht, hier die Städte sind diejenigen, an denen das sowas stattfindet. Und Sie haben ja gerade eben gesagt, eher das Land oder die kleineren Gemeinden.
Also ich denke, ein wesentlicher Effekt, wenn man sich so in die Perspektive eines Täters hineinversetzt, ist der, dass eben das Umfeld auf eine relativ leichte, relativ unaufwendige Art und Weise terrorisiert werden kann. Je geschützter dieses Umfeld, desto besser funktioniert der Terror. Etwas überspitzt gesagt, eine Großstadtschule, die ohnehin schon viele Probleme hat und wo es auch andere Formen der Gewalt innerhalb der Schule oder vielleicht im Umfeld der Schule schon gibt, da ist der Droheffekt nicht so hoch. Wenn es die heile Welt vielleicht in einer etwas kleineren Stadt ist, da lässt sich eben mit einer solchen Drohung und erst recht mit einer solchen Tat massiv tatsächlich Terror ausüben. Da lässt sich das Umfeld massiv einschüchtern. Man zeigt sozusagen als Täter seine Macht, zeigt, wie die anderen nach seiner Pfeife tanzen, da werden die Rettungsmannschaften in Gang gesetzt. Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Ganz generell ist es so, dass das hat vor allem Sarah Neuhäuser dann eben bei ihren Untersuchungen festgestellt, dass die Täter eben immer einen langen Vorlauf haben. Also von daher ist dieser Begriff Amoklauf eigentlich falsch. Amok heißt, wenn man es sich genau anschaut, so in sinnlose, unkontrollierte Raserei hineingeraten. Und wir assoziieren damit ja immer so Taten, die spontan eruptiv sind. Also jemand fühlt sich irgendwie gekränkt in einer Situation und dann schlägt er um sich. Das ist bei den Schulanschlägen definitiv nicht so, sondern die haben einen Vorlauf von mehreren Monaten, oft Jahren. Und innerhalb dieser Zeit bereiten sich die Täter gedanklich und von der Tat her immer weiter darauf vor. Und das ist etwas, was sich so erklären lässt, die fühlen sich gekränkt, die fühlen sich zurückgesetzt, fühlen sich vielleicht ausgeschlossen und dann entsteht so diese Idee, denen werde ich es allen mal zeigen. Deshalb wird eben häufig auch die eigene Schule oder die frühere eigene Schule als Umfeld gewählt. Erstens kennt man sich da aus, zweitens sind aber auch das, an denen man sozusagen, das sind die Leute, an denen man dann Rache nimmt und das ist das, was viele Täter dabei treibt.
Das wird jetzt aber schwierig, denn auf der einen Seite ist es so, dass es eben da diese lange Vorbereitungszeit gibt, also das heißt, man könnte es ja irgendwie erkennen und darauf reagieren. Auf der anderen Seite wollen das die Täter ja geradezu. Und Sie haben ja gesagt, etwa 10 Taten und dann Tausende von Androhungen bzw. Vorbereitungen. Wie soll man denn überhaupt reagieren? Was gibt es denn da für Anzeichen? Wie soll man reagieren? Wo liegt denn das Problem?
Es gibt den Begriff des Leaking, nennen das Experten, Englisch für Leck sein. Also da ist eine undichte Stelle. Und diese undichten Stellen, diese Leaks, die gibt es eben bei dieser Monate oder jahrelangen Vorbereitung immer. Es gibt keine Fälle weltweit, bei denen es nicht solche Leaks gegeben hätte. Und das Wichtige ist, dass man eben für diese Anzeichen sensibilisiert wird. Anzeichen können sein, das ist jetzt kein Rezeptkatalog, den man einfach nur eine Checkliste, die man einfach nur abarbeiten muss. Es ist auch nicht so, dass es einen hundertprozentigen Schutz gibt, aber Anzeichen kann einfach sein, dass jemand durch das Aufmerksamkeitsraster an einer Schule fällt. Bei einer Schule mit mehreren hundert, vielleicht sogar über 1000 Schülern ist es klar, dass nicht alle Lehrer alle Schüler im Blick haben können. Jeder Lehrer kennt einige Schüler etwas besser, viele ganz gut, manche aber eben auch gar nicht. Und das Problem entsteht dann, wenn einzelne Schüler von niemandem mehr wahrgenommen werden, wenn die so aus der Gemeinschaft, aus dem Schulkontext, aus dem Schulkonsens herausdriften, Gewaltfantasien entwickeln und niemand das mitbekommt. Niemand mitbekommt, dass sie mal spielerisch am Anfang so testweise vielleicht mal äußern, irgendwo in einem Forum oder auch im Gespräch, ach, irgendwie habe ich Lust, die hier mal alle kalt zu machen oder irgendwann kommt der ganz große Knall, ihr werdet noch staunen. Natürlich, jeder, der das hört, kann nicht aus dieser einzelnen Äußerung schließen, am nächsten Tag wird dieser Mensch einen Schulanschlag planen. Aber jeder, der das hört, sollte hochgradig sensibilisiert sein und sich vielleicht mit anderen kurzschließen, die diesen Menschen auch kennen, kommunizieren, darüber reden, das ganze Thema aufgreifen, damit eben nicht irgendwann dann die letzte ultimative Drohung an der Wand steht oder auf der Tafel oder in einem Internetforum geäußert wird, sondern dass es da sozusagen im Frühfeld schon die Möglichkeit gibt, auf diese Menschen zuzugehen. Wir können das sozusagen aus der Psychologie her mit einem anderen Bereich vergleichen, der Suizidalität, also jemand, der sich umbringen möchte. Auch da gibt es häufig Vorzeichen, sogenannte Lecks. Es gibt Äußerungen, mit denen getestet wird, wie würde mein Umfeld darauf reagieren oder wie reagiert das darauf, wenn ich jetzt sage, ach Mensch, ich habe manchmal wirklich Lust, ganz Schluss zu machen. Und da ist es eben wichtig, dass da nicht derjenige, der das hört, denkt, ah ja, die statistische Chance, dass das jetzt wirklich ein Täter ist, die ist so gering, da brauche ich eigentlich nichts tun. Sondern dass man solche Lecks ernst nimmt, solche Äußerungen, und zunächst mal darüber redet und das einschätzt, klassifiziert, schaut, welche Möglichkeiten gibt es, da zu handeln, mit demjenigen ins Gespräch zu kommen, auch tatsächlich möglicherweise externe Hilfe hinzuzuholen, Schulpsychologen im Fall der Schuldrohungen, möglicherweise die Polizei mit einzuschalten. Natürlich muss es feste Rituale geben oder feste Wege, wie dann gehandelt wird an einer Schule. Also man muss sich einfach auch präventiv damit auseinandersetzen, denn wenn da plötzlich irgendwann so eine Drohung im Internet auftaucht und die Schule bzw. das Kollegium und die Schulleitung haben sich damit noch nicht beschäftigt, dann werden die plötzlich alle sehr nervös und niemand weiß so richtig, was da passiert. Also da ist das Stichwort Handlungssicherheit herstellen und das kann man nur, indem man sich vorher damit beschäftigt und vorher überlegt, was man tut.
Die Schule hat jetzt aber viele, viele Probleme und Amoklauf bzw. Schuldrohungen ist ja nur ein Problem. Sprich die Schule, da werden die Lehrer ausgedünnt, sind überlastet etc. etc. Wie muss man das Problem überhaupt einordnen und was soll die Schule eigentlich dann noch alles leisten?
Also es ist klar, dass die Lehrer häufig an der Belastungsgrenze arbeiten. Das wissen wir natürlich auch, das weiß ich auch als Bildungsjournalist. Was nötig ist, ist im Grunde, dass die Aufmerksamkeit für dieses Thema Schulamoklauf, Schulanschlag, vor allem auch für die Drohungen, dass diese Aufmerksamkeit gesteigert wird. Es stimmt, wir haben über 40.000 Schulen in Deutschland. Die Chance, dass dann eine echte Tat stattfindet, ist minimal. Die Chance, dass man von einer Drohung betroffen wird, ist schon deutlich höher. Einfach dadurch, dass es 1 bis 2 Drohungen etwa pro Schultag in Deutschland gibt. Egal, an irgendeiner Schule. Und dann muss man einfach wissen, was zu tun ist. Und was die Lehrer jetzt nicht denken sollten, ist, dass sie dafür nochmal eine zusätzliche Fortbildung machen müssen, nochmal eine Schulung, um dann Amok-Präventionsexperten zu werden. Es würde im Grunde reichen, wenn sie sich auf das besinnen, was sie können, nämlich pädagogisch zu arbeiten, wahrzunehmen, wo jemand in seiner Entwicklung, wo ein Schüler in seinem Lernen Probleme hat, zu schauen, wie sich die Gruppen entwickeln und dann eben, wenn sie den Verdacht haben, dass es ein Problem geben könnte, nicht wegzuschauen, sondern einfach erstmal mit Kollegen darüber zu reden, mit anderen Schülern aus der Klasse, auch jemanden direkt anzusprechen, also einer, der sich sozusagen gedanklich mit dieser Welt der Amokläufe beschäftigt, vielleicht im Internet, in solchen Foren sich rumtreibt, solche quasi Heldenverehrungen digital betreibt von früheren Tätern, vor allem aus den USA gibt es da ganz bizarre Seiten im Netz. So jemand ist schon auch ansprechbar und wenn man den anspricht, dann wird er es vielleicht leugnen oder vielleicht auch nicht, aber allein die Tatsache, dass darüber geredet wird, nimmt schon wieder Druck aus der Situation. Und das ist im Grunde da, wo Prävention anfangen muss.
Oder man kann zumindest eins tun, man kann das Buch kaufen hier, Amokdrohungen und Shootings vom HEP Verlag hier erschienen und geschrieben von Armin Himmelrath und Sarah Neuhäuser. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.